HR Info. Kulturlust.
Mit Pablo Díaz. Es gibt viele Städte in Deutschland, die ihren Bürgern einen interessanten Zugang zur Literatur anbieten. Mit Hilfe eines Telefons. Und das 24 Stunden am Tag. In Frankfurt am Main muss man nur die 2424-6021 wählen und dann kann man Folgendes hören.
Hier ist das Frankfurter Literaturtelefon des Verbandes Deutscher Schriftsteller. Sie hören Jan Segers mit seinem Kriminalroman Die Braut im Schnee.
Sie hören das Frankfurter Literaturtelefon des Verbandes Deutscher Schriftsteller. Es liest José F.A. Oliver.
Sie hören das Frankfurter Literaturtelefon des Verbands Deutscher Schriftsteller. Es liest Hanne Kulessa aus ihrem Roman Der große schwarze Akt.
Seit 1990 gibt es in Frankfurt dieses Literaturtelefon und inzwischen sind die Stimmen von mehr als 150 Autorinnen und Autoren der hessischen Literaturszene dort abrufbar. Was das Literaturtelefon in diesen ersten 25 Jahren seiner Existenz gebracht hat, für Autoren und Hörer, das ist eines unserer Themen. Außerdem in dieser Sendung der Filmcheck. Heute zum Film The Danish Girl. Die Sendung Kulturlust in HR Info. Sprache ist ein mächtiges Medium und das wissen wir vom Rundfunk natürlich auch. Deswegen muss man als Redakteur oder auch als Moderator immer behutsam mit diesem Instrument Sprache umgehen. Denn Sprache kann missbraucht werden. Die sprachkritische Aktion Unwort des Jahres will auf diese Tatsache hinweisen und wählt seit 25 Jahren einen Begriff aus, der als Unwort gebrandmarkt wird. In der Vergangenheit wurden Ausdrücke wie Lügenpresse, Sozialtourismus oder auch Dönermorde ausgewählt. In diesem Jahr dominieren Vorschläge zum Thema Flüchtlinge. 1500 Einsendungen gab es dafür. Stefan Willert sagt uns, welche das genau waren.
Begriffe wie Asylmissbrauch oder Asylbetrug sind für viele unzulässig. Ebenso Flüchtlingswelle, Flüchtlingsflut oder Flüchtlingsschwämme. Auch Wörter wie Asylkritiker und besorgte Bürger empfinden Einsender als Verharmlosung menschenverachtender oder gar rassistischer Positionen und deshalb als Unwort. Unter den mehr als 500 vorgeschlagenen Begriffen für das Unwort des Jahres 2015 befinden sich aber auch Willkommenskultur und die Kanzlerinnenaussage »Wir schaffen das«. Anfang Januar dann beraten und sortieren Sprachwissenschaftler die Einsendungen. Die Sprecherin der Unwortaktion, die Darmstädter Linguistikprofessorin Nina Janich, bewertet die häufigen Vorschläge zum Thema Flüchtlinge so.
Die häufigsten Wörter und die häufigsten Einsendungen beziehen sich auf eine Kritik daran, wie menschenfeindlich oder rassistisch über Flüchtlinge und über Einzelschicksale gesprochen wird. Ich fände Ausdrücke prägnanter und schlimmer, die den Flüchtlingen selbst Böswilliges unterstellen, Betrügerisches unterstellen. Und Asylmissbrauch wird ja auch noch meistens dafür diejenigen verwendet, die deren Asylantrag abgelehnt wird. Und dann ist es natürlich erst recht absurd. Also dann ist es auch noch von der Logik her absurd, ne? Denn sie haben ja dann Asyl nicht missbraucht, sie kriegen ja keins.
Und es gab auch noch ganz andere Einsendungen, die sich auf Themen beziehen, die in diesem Jahr auch mal eine Rolle gespielt haben. In der Diskussion über den Umgang mit Griechenland in der EU empfanden viele die Ausdrucksweisen entwürdigend. Mehrfach vorgeschlagen wurde auch Grexit als Unwort des Jahres. Und beim Thema Fluglärm kritisieren Einsender, dass Begriffe wie Lärmpause mehr verschleiern als erklären würden. Lärmpause wurde mehr als 150 Mal als Unwortvorschlag eingeschickt. Nina Janich geht davon aus, dass sich die Einsender hier abgesprochen haben.
Wir gehen ja sowieso nicht nach Häufigkeit. Von daher bringen die Kampagnen insofern nichts. Die bringen halt dann meistens ein Presseecho, weil wir dann natürlich sagen müssen, dass Lärmpause unglaublich oft eingeschickt wurde, ne, über 100 Mal. Aber die reine Häufigkeit macht ein Wort sowieso nicht zum Unwort oder nicht.
Dass das Unwort des Jahres mit dem beherrschenden Thema des Jahres 2015 zu tun haben sollte, steht für Nina Janich aber bereits ziemlich fest.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht ein Wort aus der Flüchtlingsthematik wird, weil die wesentlichen Einsendungen aus dem Bereich kommen und weil das auch sozusagen jetzt für 2015 natürlich was ganz Prägendes, ein ganz prägendes Thema ist.
Das Unwort des Jahres 2015 wird am kommenden Dienstag bekannt gegeben. Stefan Willert berichtete. Nicht Unworte stehen im Fokus des Frankfurter Literaturtelefons, sondern Schönheit und Ausdruckskraft der Worte. Seit 1990 gibt es dieses Literaturtelefon, wo Autorinnen und Autoren aus der Rhein-Main-Region rund um die Uhr ihre Werke vorstellen können. Das Literaturtelefon ist eine Idee des Verbandes Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Der hessische Vorsitzende ist Klaus-Peter Leonhardt. Und ich habe ihn gefragt, welche Idee hinter dieser Initiative stand.
Die Absicht ist einfach gewesen, die Stimmen, die hier im hessischen Raum vorhanden sind, dauerhaft hörbar zu machen. In kurzen Abschnitten, dass man einfach den Autoren, die da sind, sie wissen ganz genau, wenn sie in irgendeiner Weise ein Buch lesen, wenn sie den Rhythmus des Autors haben, lesen sie das Buch anders, als wenn sie es einfach nur so lesen. Und diesen Rhythmus des Autors hinüberzubringen oder der Autorin hinüberzubringen und das festzuhalten und dauerhaft zu speichern und so langsam ein Archiv der hessischen Autoren herzustellen, das war die Idee gewesen.
Und weshalb haben die Autoren da mitgemacht? War das für sie eine Art Sprungbrett oder eine erste Veröffentlichungsform?
Ich denke, so denken Autoren schon, aber sie denken nicht nur so. Ich denke, dass ein Autor immer sucht, die Möglichkeit zu lesen und das Ohr und das Auge des Lesers oder der Leserin zu finden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache für Autoren. Deswegen machen wir ja auch ständig weiter vom Verband der Schriftstellerinnen und Schriftsteller die Lesungen des Autoren, eben nicht nur die renommierten Bestseller-Autoren, sondern dieses breite Feld der Autoren und Autoren, den Kontakt zum Publikum bekommen.
Haben denn im Laufe dieser 25 Jahre auch prominente Autoren beim Literaturtelefon mitgemacht?
Natürlich, also es sind alle drauf, die sie haben wollen, von Peter Kurzeck, die Renate Kotschewitz natürlich, Monika Kerbe, ja, der Frank Witzel schon sehr früh, der den Preis bekommen hat, ja, den Buchpreis bekommen hat, jetzt im letzten Jahr gerade, der Peter Zingler und so weiter und so fort. Also wenn Sie das lesen, diese 170 Autoren, die auf dieser Liste stehen, haben Sie das Who's Who der hessischen Autorenschaft versammelt. Und der Hörer hat einen Schatz, der kann reingehen und kann einfach sich einen anwählen und kann mal hören, wie liest der eigentlich, wie betont er seine Texte. Und das Reden ist ja auch immer eine Denkbewegung.
Sie sagen reingehen, das ist, weil diese ganzen Stimmen auf der Homepage des Verbandes Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu hören ist.
Sie sind an drei Stellen zu hören. Sie sind einmal auf der Homepage der Stadt Frankfurt, in der Stadtbibliothek zu finden. Da sind sie gut sortiert. Sie sind auf der Homepage der Galerie Libusch zu hören und es gibt auch einen Link von unserer Seite vs-hessen.de.
Voraussetzung war ja fürs Mitmachen, dass die Autorinnen oder Autoren Mitglied im Verband Deutscher Schriftsteller sein mussten. Gilt das heute noch?
Das ist nicht unbedingt. Das war von Anfang an nicht der Punkt. Es waren immer mehr. Also wir haben zum Beispiel, als vor 2 Jahren Siegfried Krakauer hier im Rahmen Frankfurt liest sein Buch gelesen wurde gemeinsam, haben wir auch mit einem hessischen Autor, Siegfried Krakauers Ginster, die Erinnerungen an Frankfurt eingelesen aus der Vorkriegszeit, ja, von diesem großen, wunderbaren jüdischen Soziologen. Ja, auch dieses Jahr werden wir wieder Frankfurt liest ein Buch, den Autor einlesen, der kommt nicht direkt von uns und ist auch kein Mitglied, der Dieter David Seute, ja, oder die Ruth Schweikert, die jetzt in Bergen die Stadtschreiberin ist, hat uns zugesagt, dass sie dieses Jahr einen Text einlesen wird, die kommt aus der Schweiz. Also das ist schon inzwischen sehr viel umfangreicher geworden. Es sind die Bezüge nach Frankfurt, die wichtig sind. Und eine Dokumentation soll so entstehen der Literatur, die hier um diese Stadt, um diese wunderbare Stadt herum entsteht.
Haben Sie denn Anhaltspunkte, wie viele Anrufer das Literaturtelefon hat inzwischen? Gibt es auch Rückmeldungen von den Anrufern?
Also wir haben Rückmeldungen, die positiv sind. Leider können wir keine Zahlen sagen, weil wir haben nur, das steht in einem Büro, ein kleines Anrufbeantworterchen und das hört bei 99 auf zu zählen. Da steht es meistens. Wir haben mal so eine Probezählung gemacht. Das liegt zwischen 300 und fast an die 1000 Anrufe im Monat. Das also können wir nicht im Moment sagen. Dafür haben wir die Technik nicht, auch die Ausstattung nicht.
Aber die Rückmeldungen sind durchweg positiv?
Die ich bekommen habe bis jetzt, die sind positiv, ja.
Dieses Literaturtelefon, ich sagte es ja schon am Anfang, gibt es seit 25 Jahren. Genau. Müsste man sich im Zeitalter von Smartphones und Apps nicht auch andere Möglichkeiten suchen, um Literatur unter die Leute zu bringen, auch technisch?
Das habe ich auf der Buchmesse mal ein bisschen eruiert, gerade in diesem Jahr. Also da treten sie durch eine offene Tür sozusagen. Das ist nicht ganz einfach. Also auch die Angebote, die da sind, es gibt einen Schweizer Anbieter im Moment, der sowas Ähnliches macht, die sind technisch aber nicht besser als das, was wir machen. eine App zu entwickeln, das würde nicht sehr viel bringen, glaube ich, im Moment, weil es ist kein Unterschied, ob ich da irgendwo anrufe oder über eine App jetzt eine Datei aufrufe und aus den 170 oder 200 Autoren auswähle. Ja, das, glaube ich, würde keinen wirklichen Vorteil bringen. Wir sind aber dran. Wir gucken uns natürlich technische Neuentwicklungen an und überlegen, können wir sie uns leisten? Werden sie uns finanziert? Das ist eine ganz wichtige Sache. Ohne die Stadt Frankfurt, das Dezernat zur Kultur, ohne die Stadtbibliothek wäre das alles nicht möglich und auch ohne das Amt für Information. Also die Stadt Frankfurt steht ganz, ganz stark dahinter und das Netzwerk des VS eben auch.
Das sagt Klaus-Peter Leonhardt, Landesvorsitzender des Verbandes Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Hessen. Der Verband organisiert seit 1990 das Frankfurter Literaturtelefon. Herr Leonhardt, danke für das Gespräch und ich wünsche Ihnen weitere 25 Jahre Literatur am Telefon.
Ich danke Ihnen.
HR Info. Kulturlust.
Kunst und Literatur leben von der Freiheit der Künstler und Autoren. Als vor genau einem Jahr bewaffnete Attentäter die Redaktion der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo überfielen und dabei 12 Menschen töteten, fragten sich viele, ob die Zeitschrift nach diesem Attentat weiterhin ihre Arbeit machen könnte. Ein Jahr danach kann man diese Frage eindeutig mit einem Ja beantworten. Gott höchst selbst ist auf dem Titel der Jahrestagsausgabe von Charlie Hebdo zu sehen. Bewaffnet mit einer Kalaschnikow und blutverschmiert. Echter Charlie Hebdo-Humor. Gallig, bissig und manchmal auch schwer verdaulich. Aus Paris, Barbara Kostolnik.
Kein geringerer als Gott ist abgedruckt auf dem Titel, den der Chefredakteur Ries selbst gezeichnet hat. Gott, erkennbar an der heiligen Dreifaltigkeit auf dem Kopf, wie er durch die Welt eilt, eine Kalaschnikow auf dem Rücken, Blut an Händen und Ärmeln. Ein Jahr danach, der Mörder ist immer noch auf freiem Fuß, hat Ries darüber geschrieben und die Reaktionen kamen prompt. Unter den Opfern der Attentäter waren auch gläubige Christen. Wir haben sie beerdigt, sagt Abbé Amar, der Pfarrer von Versailles. Diese Karikatur beleidigt das Andenken an die Toten. Ich verstehe das nicht. Ich bin sprachlos. Schon wieder eine Polemik, aber eine Polemik ganz im Sinne von Charlie Hebdo. Chefredakteur Ries hat auch den Leitartikel geschrieben und darin geht er hart mit der Religion und ihren Vertretern ins Gericht. Viele haben gehofft, dass wir nach den Attentaten draufgehen als Zeitung. Diese idiotischen Islamfanatiker haben das gehofft, aber auch gebenedeite Ärsche von anderen Religionen. Das saß. Charlie Hebdo mag auf Mohammed-Karikaturen verzichten, auf Religionsbashing generell verzichten sie nicht und provozieren damit. Der Leitartikel wurde ebenfalls vorab veröffentlicht und rief umgehend den Widerspruch von Abdallah Zekri vom Rat gegen Islamophobie hervor. Dieser Leitartikel ist wirklich sehr heftig und beleidigend. Gerade hatten wir uns zusammengesetzt mit den Vertretern der anderen Religionen, um über das Gedenken zu sprechen, anlässlich der Attentate vom Januar auf die Journalisten von Charlie Hebdo. Ich sage Ihnen, ich mache jetzt nichts mehr. Ich fühle mich angegriffen. Es ist natürlich kein Wunder, dass Charlie Hebdo die Religion ins Visier nimmt. Ohne Religion hätte es die Attentate vom Januar nicht gegeben. Ohne Religion hätte Charlie Hebdo keine Karikaturen des Propheten Mohammed veröffentlicht. Ohne Religion hätten fundamentalistische Muslime nicht dem Magazin die Pest an den Hals gewünscht. Aber ohne Religion, und das ist der andere Teil der Wahrheit, hätte Charlie Hebdo auch sehr viel weniger Seiten füllen können, sind doch sämtliche Religionen neben dem Front National und Nicolas Sarkozy seit jeher die Lieblingsschlachtfelder des Satiremagazins. Charlie Hebdo also bleibt sich treu und macht weiter mit Gott Politik und Geschäfte.
Ein Jahr nach dem Attentat auf die Pariser Satirezeitschrift Charlie Hebdo, Barbara Kostolnik berichtete. Transsexuelle Menschen sind keine Erscheinung der Moderne, wie manche Zeitgenossen denken, sondern es hat sie wohl immer gegeben. Über diese Menschen, die glauben, im falschen Körper geboren zu sein, gibt es bereits einige Filme. Zumeist sind das Dokumentationen. Aber keiner dieser Filme hat es bis nach Hollywood geschafft. Das ändert sich nun. In dieser Woche kommt ein Film in die Kinos, der die Geschichte eines transsexuellen Mannes erzählt aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Geschichte des bekannten dänischen Landschaftsmalers Einar Wegener. The Danish Girl heißt der Film.
HR Info. Der Filmcheck. Mit Jan Tussing.
Gibt es etwas, das du mir sagen willst? Gibt es etwas, das du wissen willst?
Ich bin deine Frau. Ich weiß alles.
Kopenhagen in den 1920er Jahren. Einar und Gerda sind ein glücklich verliebtes dänisches Künstlerpaar. Beide malen. Einar Landschaften und Gerda Porträts. Als eines Tages Gerdas Modell verhindert ist, bittet sie ihren Mann, Frauenkleider anzuziehen. Aus der Verkleidungsaktion entsteht ein Rollenspiel, das Einar nicht mehr loslässt. Immer öfter geht er als Frau verkleidet nach draußen, bis ihm endgültig bewusst wird, er möchte im Körper einer Frau leben.
Was genau ist gestern Abend passiert?
Für einen Moment war ich nicht mehr ich. Für einen Moment war ich nur noch Lilly.
Gerda zeigt für die Gefühlsverwirrungen ihres Mannes zuerst Verständnis. Aber als Einar nach unzähligen Arztbesuchen beschließt, sich einer Geschlechtsumwandlung zu unterziehen, nimmt auch der Druck auf sie zu.
Die Schauspieler.
Eddie Redmayne und Alicia Vikander versprühen als dänisches Künstlerpaar eine stille Magie, die von Anfang an bezaubert. Atemberaubend einfühlsam sind die Szenen des jungen Briten, wenn er sich im Spiegel betrachtet und seine feminine Seite entdeckt. Oder wenn er in einer Piepshow sitzt und die Gesten der Frau dort imitiert. Eddie Redmayne wurde schon einmal für seine beeindruckende Verwandlung in den britischen Physiker Stephen Hawking in dem Film Entdeckung der Unendlichkeit mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnet. Auch mit The Danish Girl ist er wieder für einen Globe nominiert. Ebenso wie Filmpartnerin Alicia Vikander. Der Shootingstar aus Schweden ist sogar zweimal für einen Golden Globe nominiert. Für ihre Rolle als weiblicher Roboter in dem Science-Fiction-Film Ex Machina. Vikander erobert gerade Hollywood im Sturm.
Der Regisseur.
Tom Hooper ist ein Spezialist von Kostümfilmen und weiß, wie man damit in Hollywood punktet. Schon für The King's Speech bekam er einen Oscar als bester Regisseur. Für das Musical Les Misérables war er immerhin nominiert. Mit The Danish Girl hat sich Hooper ein Thema ausgesucht, das aktueller nicht sein könnte und in den USA bereits große Erfolge feiert. In seiner Inszenierung der Verwandlung von Einar in die Frau Lilly konzentriert sich Hooper vor allem auf die psychologische Ebene des Charakters. Zwar spielt der Druck der Gesellschaft im Film eine Rolle, aber bis zum Schluss geht es immer um das Künstlerpaar und darum, wie sie die Verwandlung Einars gemeinsam durchstehen. Hooper verleiht beiden Figuren damit eine große Menschlichkeit und Würde.
Sehenswert?
Mit The Danish Girl setzt Tom Hooper der historischen Figur Lilly Elbe als erster transsexueller Frau ein würdiges Denkmal. Es ist eine berührende Geschichte über Akzeptanz und Toleranz und die Einsicht, wie tolerant unsere westliche Gesellschaft geworden ist. Eddie Redmayne bei seiner faszinierenden Verwandlung in Lilly zu beobachten, ist eine Oscar-verdächtige Glanzleistung. Dass die damals einzigartige Operation ausgerechnet in Dresden der Weimarer Republik stattfand, ist ein kleiner Zuruf an die deutschen Zuschauer. Es gibt schon einige Filme über Menschen, die im falschen Körper geboren wurden, aber mit The Danish Girl ist das Thema nun im Mainstream angekommen. Einer der besten Filme des Jahres.
HR Info, der Filmcheck. Auch auf hrinforadio.de.
The Danish Girl von Tom Hooper ab diesem Donnerstag im Kino zu sehen. Der heutige Kulturtipp kommt weniger dramatisch daher. Heute nimmt uns Philipp Gutbrot, Direktor der Mathildenhöhe Darmstadt, zum Hofgut Oberfeld in Darmstadt mit.
HR Info. Kulturtipp.
Ein Tipp von mir, den ich selber immer wieder befolge, ist, mit meiner Familie zum Hofgut Oberfeld zu gehen, hier in Darmstadt. Hier wurde dankenswerterweise der letzte Bauernhof in der Kernstadt von Darmstadt erhalten. Sollte Anfang der 2000er Jahre abgerissen werden, dieser letzte Bauernhof, der wurde zum Glück gerettet mit Unterstützung der Stadt. Und dort können Sie dann an jedem Wochenende, aber auch unter der Woche hingehen, dort Tiere besichtigen. Das ist etwas, was natürlich so in der Stadt, im Stadtleben zu kurz kommt. Und gerade für Familien ist es wunderbar, Kindern zu zeigen, wie wird so ein Bauernhof geführt. Für die Kinder gibt es auch auf dem Hofgut Oberfeld wunderbare Heuanlagen, wo Kinder herumspringen können. Sie können auch Kuchen essen, Produkte kaufen. Und da der Wald direkt da angrenzt, können sie dann auch an so einem Tag einen wunderbaren Spaziergang durch die Natur machen.
Das war der Kulturtipp von Philipp Gutbrot, dem Direktor der Mathildenhöhe Darmstadt. Und nun gilt es, an einen berühmten französischen Komponisten und Dirigenten zu erinnern. Pierre Boulez starb bereits am vergangenen Dienstag in seinem baden-württembergischen Wohnort Baden-Baden. Boulez war einer der bekanntesten zeitgenössischen Komponisten der Welt und genoss als Orchesterleiter hohes Ansehen. Hendrik Poland mit einem Porträt.
Paris 1944. Während der Besatzung der Nationalsozialisten studiert der 19-jährige Pierre Boulez an dem Konservatorium National Supérieur de Musique. Er sitzt in den Vorlesungen der Professoren Olivier Messiaen und René Lebowitz. Die machen ihre Schützlinge bekannt mit etwas Revolutionärem, neuer Musik. Der angehende Komponist ist Feuer und Flamme, besonders für die serielle Musik, eine Weiterentwicklung der Zwölftontechnik. Doch mit serieller Musik punktet man wenig im konservativen Paris der Nachkriegsjahre. Kritische Stimmen aus jener Zeit sprechen der seriellen Musik jeden Sinn ab. Boulez startet sogar die Domaine Musicale, um sie einem Publikum näher zu bringen. Das ist eine eigene Konzertreihe für neue Musik auf der Pariser Experimentalbühne Théâtre Marigny.
Wir haben also unsere Reihe von Konzerten gemacht mit privatem Geld. Und sehr bescheiden, weil es gab nicht so viel Geld und deswegen haben wir also 4 Konzerte pro Jahr oder höchstens 6 Konzerte pro Jahr gemacht und mit ganz begrenzten Kräften.
Paris wird nicht warm mit Boulez und der kompromisslose Komponist nicht mit Paris. Das gegenseitige Unverständnis für die musikalische Sache führt 1955 zu einem heftigen Streit zwischen dem Pariser Kultusminister André Malraux und Boulez. Daraufhin bricht der Musiker die Zelte in Frankreich ab und geht nach Deutschland. Der Vertreter für serielle Musik findet seine neue Heimat in Baden-Baden. Dort leitet er viele Jahre das Südwestfunkorchester und ist aktives Mitglied der Darmstädter Ferienkurse für neue Musik. Sie sind das erste funktionierende Forum für zeitgenössische Musik in Deutschland und werden zur Institution für avanciertes Komponieren mit Gästen wie Edgar Varèse oder John Cage. Boulez Durchbruch als Komponist hatte er im selben Jahr, 1955, nämlich mit seinem Werk Le Marteau sans Maître. Es ist eine Kantate für Alt und 6 Instrumente wie Gitarre, Viola und Xylorimba. Der Komponist legt Wert auf neuartige Farbklänge, sucht aber den Wohlklang. Daraus ergeben sich Klang und Rhythmus auf der einen Seite, Abstraktion und Konstruktion auf der anderen. Die Uraufführung von Le Marteau sans Maître wird dirigiert von dem vielbeachteten Dirigenten Hans Rosbaud, der zum großen Vorbild des späteren Dirigenten Boulez wird. Boulez' Karriere am Pult beginnt 1959, als er bei den Donaueschinger Musiktagen für den erkrankten Hans Rosbaud einspringt und von den Kritikern als Entdeckung gefeiert wird. Einen Höhepunkt in seiner Karriere als Dirigent erreicht er 1976 mit der legendären Aufführung des Jahrhundertrings in Bayreuth. Regie führt Patrice Chéreau. Dirigent Boulez lässt den Pomp früherer Aufführungen weg. Er bricht mit der wagnerischen Darstellungstradition der Vergangenheit. Stattdessen arbeitet der Verehrer von Debussy und Mahler am detaillierten Orchesterklang. Er reduziert den Klang zuweilen auf kammermusikalische Zartheit. Boulez kämpft gegen alte Muster und die Routine, den schlimmsten Feind der Musik, wie er einmal sagte. Und er braucht die Reaktion des Publikums, der Kritiker und anderen Musikschaffenden, ob negativ oder positiv.
Ich bin ein aktiver Mensch, also ich denke immer in Kommunikation und Austausch. Wenn ich hätte keinen Austausch mehr, kann ich sterben dann, also weil ich fühle mich vollkommen unnötig und überflüssig.
Hendrik Poland erinnerte an den französischen Komponisten und Dirigenten Pierre Boulez, der am vergangenen Dienstag verstorben ist. Und das war die Kulturlust für heute. Die Sendung zum Nachhören finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Diaz.